Predige über die neue Jahreslosung aus Johannes 14, Vers 1, wo Jesus seinen Freunden sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, wir stehen an dem Anfang eines neuen Jahres. Keiner weiß, was es genau bringen wird. Aber wenn ich Christ bin, weiß ich, dass ich mit Jesus Christus verbunden in dieses neue Jahr gehe. Und dass meine Zeit in seinen Händen steht. Das ist sicher wichtig zu wissen. Ansonsten die Aufforderung, nicht zu erschrecken, ist natürlich schon beeindruckend, für manchen auch beunruhigend, je nachdem, wie man das sieht. Wir haben ja eine Zeit, gerade vor 5 Jahren war dieser Tsunami mit über 200.000 Toten. Jetzt hat ein begeisterter Islamist versucht, ein Flugzeug in die Luft zu sprengen, hat zum Glück nicht ganz geklappt. Andere Leute haben Schwierigkeiten durch die Finanzkrise, vielleicht ist ihr Arbeitsplatz gefährdet, weil die Firma keine Aufträge mehr hat. Es gibt genügend Unruhe in und unter uns, vielleicht auch im persönlichen Bereich. Aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Das ist interessant. Damals sagte er das an einem Abend vor seinem Tod. Sie hatten gerade hinter sich diese Sache mit dem Judas, einem dieser 12 Anhänger von Jesus, der Jesus jetzt verraten würde. Er ist in die Nacht hinausgegangen, um Kontakt aufzunehmen mit denen, die dann Jesus gefangen nehmen würden. Das hat alle beunruhigt. Insofern waren sie schon so ein bisschen erschrocken im Innern. Aber dann hatte Jesus sie auf das vorbereitet, was jetzt kommen sollte, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Er hatte einmal seine Jünger gefragt, was denken denn die Leute, wer ich bin? Und da sagten sie, ja, manche denken, du seist irgend so ein alter Prophet, der wieder auferstanden ist, oder Elia. Ist ja auch interessant, in jeder jüdischen Synagoge gibt es ja immer einen freien Platz für den Elia, weil sie wissen, ehe der Messias kommt, muss erst der Elia kommen. Aber wir wissen, dass Elia bildlich gesprochen Johannes der Täufer war. Ja, und dann fragt er, und was meint ihr denn, wer ich bin? Da sagt Petrus, ja, du bist der Christus, der Sohn des Höchsten oder des lebendigen Gottes. Er hat sozusagen einen Nagel mit Kopf eingeschlagen, hier ein Bekenntnis zu Jesus. Und das finde ich gut, jetzt, wo die Gewissheit da war, das ist Jesus, dieser Messias. Dann bereitet er sie darauf vor, dass dieser Messias leiden wird, dass er sterben wird, dass er aber wiederkommen wird. Hat er vielfältig erzählt, mindestens 3-mal immer wiederholt. Das erste Mal hat er Petrus aggressiv reagiert, sagte, das geschehe dir ja nicht. Und Jesus musste ihn dann etwas hart zum Schweigen bringen. Weiche von mir, Satan, weil du nicht sinnst, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Ja, dann haben die Pharisäer ihn gefragt, wie sieht es denn aus mit dir? Hast du nicht ein Zeichen für deine Vollmacht? Sagt er, ich gebe euch ein einziges Zeichen, und zwar das Zeichen des Jona. Wie der Jona 3 Tage sozusagen verschluckt war, abgetaucht war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage unter der Erde sein oder in der Erde und dann wieder auferstehen. Und dann hat er noch so ein Gleichnis erzählt von einem Weinberg, wo so bösartige Weinbergmitarbeiter immer die Leute des Besitzers, die sozusagen den Lohn des Weinbergs holen wollten, die haben sie immer verprügelt und wieder nach Hause geschickt. Und am Ende hat dieser Weinbergbesitzer dann seinen Sohn geschickt, den haben sie totgeschlagen und rausgeworfen. Und jedermann wusste damals, Weinberg ist ein Bild für das Volk Israel. Und der Weinbergbesitzer ist Gott. Und wenn der Sohn von diesem Besitzer rausgeworfen wird, ist das ja schon eine ganz massive Sache. Und Jesus sagte ja, was wird der Weinbergbesitzer tun? Er wird den Leuten den Weinberg wegnehmen und ihn anderen geben. Ja, sprich, das Heil kam dann zu den Heiden. Das sind ja wir. Vom Volk Israel ist es weiter gewandert. Also Jesus hat seine Leute vorbereitet auf das, was kommt. Dass er 3 Tage lang weg sein würde, dass er leiden müsste, obwohl er der Christus ist. Und eigentlich hätten sie ja jetzt voller Spannung sein können und sagen, ja, jetzt sind wir gespannt, wie Jesus das durchsteht. Und wir werden ihn betend begleiten, dass er das wirklich schafft. Und wir sind gespannt, wie wir diese 3 Tage rumbringen, bis er dann wieder da ist. Und sehen, was das dann für ihn und für uns bedeutet. Es heißt, sie hätten voller Glauben und voller Spannung in diese Tage gehen können. So wie Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ihr habt ja das Wort Gottes, ihr wisst, wie es weitergeht. Aber auch fromme Leute können ungläubig sein und so haben sie das einfach gar nicht geglaubt. Ist interessant, keiner von ihnen hat jemals nachgefragt, was bedeutet es denn, Jesus, dass du leiden wirst? Und du sagst auch noch nach den Schriften irgendwo, wo steht das denn? Und was bedeutet das für uns? Und dann hat er noch das Abendmahl eingesetzt und sagte, das ist mein Leib für euch gegeben. Ja, warum muss dein Leib für uns gegeben werden? Sie hätten nachfragen können, aber keiner hat gefragt. Sie haben es nur angehört und nicht verstanden. Ja, und dann sind sie in einen Abgrund des Erschreckens hineingerutscht und der Trauer und der Bitterkeit. Das heißt, Jesus sagte zwar, euer Herz erschrecke nicht, aber genau das Gegenteil war der Fall. Aus Unglaube erschrak ihr Herz und sie haben 3 Tage lang geheult und sich gegenseitig ihr Elend geklagt, ehe dann durch die Auferstehung das natürlich sich wieder gewandelt hat. Also interessant, Unglaube, auch bei gläubigen Leuten, kann Leiden produzieren, weil man einfach die Zusagen Gottes nicht ernst nimmt, sei das jetzt hier bei Jesus oder eben auch im persönlichen Leben. Wenn man an das Volk Israel denkt, die hatten ja auch die Zusage, dass sie in das gelobte Land kämen und als sie dann an der Grenze waren und hörten, da gibt es befestigte Städte und Riesen, da sagten sie, nee, da gehen wir nicht rein. Und durch diesen Unglauben sind sie dann 40 Jahre lang in der Wüste spazieren gegangen, bis alle tot waren und ihre Kinder dann hineinkamen. Als Jesus dann seinen Freunden wieder begegnet ist nach der Auferstehung, in Markus 16, Vers 14 heißt es, er schalt ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens. Ja, interessant. Er hat sie also nicht gelobt und hat gesagt, das ist klasse, dass wir jetzt hier weitermachen können gemeinsam, sondern hat erstmal gesagt, warum habt ihr das eigentlich nicht geglaubt? Dann hättet ihr doch eine ganz andere Zeit erlebt und außerdem Gott geehrt. Ja, er sagte allerdings vorher noch, euer Herz erschrecke nicht, und dann sagt er, dass er hingeht, um ihnen Wohnungen zu bereiten. Und wenn er sie bereitet hat, würde er wiederkommen und sie zu sich holen. Das heißt, mit dem Tod von Jesus ist schon der klare Hinweis verbunden, dass er wiederkommt. Wir haben schon das Jahr 2010 und bisher ist er nicht erkennbar wiedergekommen. Es gibt zwar so Leute wie die Zeugen Jehovas, die da mal sagten, er käme so am Ersten Weltkrieg wieder, aber das hat irgendwie ja nicht ganz geklappt. Und dann mussten sie sich irgendwas anderes einfallen lassen als Erklärung. Aber Jesus würde Wohnungen bereiten in der Ewigkeit für uns. Das ist doch ein tolles Bild. Jeder von uns wird einmal sterben wahrscheinlich. Zu wissen, ich werde erwartet. Ich komme in eine Atmosphäre und in einen Raum der Geborgenheit hinein, in der Nähe, Liebe und Gegenwart Gottes. Aber das Bild der Wohnung ist ja nicht erst im Himmel, sondern auch heute schon. Epheser 2, Vers 19 heißt es, ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das heißt, ihr seid heute schon in der Gegenwart Gottes. Und Hebräer 3, Vers 6 heißt es dann, sein Haus sind wir. Also nicht wir sind das Volk, sondern natürlich könnte man das auch sagen, wir sind das Volk Gottes heute. Sein Haus sind wir. Das heißt, die Gemeinde von Christen bildet Gottes Haus. Das ist keine Frage der Konfession, ob jetzt jemand landeskirchlich ist oder sonst irgendwas anderes, sondern jeder Christ ist sozusagen ein lebendiger Baustein dieses Hauses und das ist Gottes Wohnung hier auf der Erde. Aber dann hat Gott natürlich noch eine zweite Wohnung im Herzen von Menschen. Epheser 3, Vers 17, mein Lieblingsvers. Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist doch schön zu wissen. Da ist also nicht nur eine Wohnung im Himmel, wo wir bei ihm sind, sondern die Gemeinde ist weltweit seine Wohnung und das Herz des einzelnen Christen ist auch seine Wohnung. Ja, wir sind heute natürlich ein Stück schlauer als die Jünger damals, weil wir wissen, wie es weitergeht und weil wir auch wissen, warum Jesus gestorben ist. Das wusste damals keiner. Sie haben es zwar gehört, mein Leib für euch gegeben, aber was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Heute wissen wir es, dass es notwendig war, damit Gott uns vergeben kann, dass dieses Gericht über die Sünde an einem vollkommenen Menschen vollzogen wurde. Und das war Jesus, der Sohn Gottes. Es gibt diesen schönen Vers in Römer 8, Vers 32, wo es heißt, er, der seines einzigen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, alles, was Gott Ihnen oder mir schenken möchte im Leben, empfangen wir durch Jesus. Ja, wie sollten wir mit ihm nicht auch alles empfangen oder er uns alles schenken? Das heißt, im Gebet. Und dahinter steckt seine Liebe. Es gibt viele Menschen, vielleicht ist auch heute Abend jemand hier unter uns, die fragen, wie kann Gott all das Leiden zulassen? Ja, dass der Unschuldige irgendwann umgebracht werden, dass Leute ihr Leben verlieren vor der Zeit durch eine Krankheit, dass Leute schikaniert werden und vieles mehr. Ich nehme an, die meisten von uns hatten diese Frage schon oder manche hat sie vielleicht noch. Für mich ist diese Frage verstummt. Sie ist nicht gelöst worden, auch nicht beantwortet worden, aber verstummt, als ich begriffen habe, dass Jesus für mich ja im gewissen Sinne auch unschuldig gelitten hat. Er war nicht schuld an seinem Tod, sondern er hat dort meine Schuld getragen. Und als ich merkte, welche Liebe dahinter steht, da habe ich dann diese Frage, warum Gott Leiden zulässt, einfach ruhen lassen, weil ich wusste, hier ist auch ein Leiden geschehen aus Liebe. Ja, euer Herz erschrecke nicht. Das ist interessant, das Thema Herz. Was denken Sie über das menschliche Herz? Jetzt nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich. Da heißt es einmal in 1. Mose 8, Vers 21 nach der Sintflut, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Ist interessant, wir haben gerade drei Enkel, so kleine Leute, und haben die da ein paar Wochen gehütet auch. Und die älteste Enkeltochter ist jetzt so 2,5. Ein ganz nettes, liebes, aktives, freundliches Mädchen. Aber so ab und zu, da haut sie mal einem so eine Schippe über den Kopf oder macht bewusst Dinge, die also nun absolut außerhalb der Regel sind, wo man einfach merkt, da steckt auch in so einem kleinen, netten Wesen ganz schön viel Bosheit. Und auch die Kinder von Christen müssen natürlich erzogen werden. Die lernen das nicht einfach so über Nacht. Also das Menschenherz ist böse von Jugend an. Dann geht es weiter. Jesus sagt in Markus 7, Vers 21 und 22, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Mord, Eifersucht und was da so alles rauskommt. Ist also kein Kompliment für unser Innenleben. Und für die Endzeit steht in Hesekiel 11, Vers 19, da heißt es, ich werde das steinerne Herz aus eurem Leib herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das sagt Gott für sein Volk. Das heißt, er wird dieses Volk verändern, so dass sie dann Herzen haben, die Gott lieben, die auch einander lieben, so dass auf der ganzen Welt Friede sein wird in diesem Zustand. Aber das kommt von Gott. Ja, und für uns gilt eine gute Definition von Christ. Kolosser 1, Vers 27, da heißt es, Christus in euch, die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Und da ist bei uns schon eine Herzerneuerung. Nicht so, dass wir keine Fehler machen, aber wir haben jetzt die Chance, dieses Leben von Jesus in uns zu teilen und auch auszuleben. Hebräer 13, Vers 9 heißt es, es ist gut, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird. Das heißt, durch das, was Gott schenkt und zur Verfügung stellt. Ja, und hier sagt ja dann Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Da setzt der Glaube ein. Von unserer Seite bedeutet Glauben Vertrauen und Gehorsam, dass ich Jesus mein Leben anvertraue, dass ich nach seinem Wort und seinem Willen frage und danach lebe mit ihm. Von der Seite Gottes bedeutet Glauben, dass er mir Gemeinschaft anbietet, Vergebung und Führung im Leben. Ja, sicher sehr wichtig und sehr schön. Viele kennen diesen schönen Vers, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das könnte man so als Glauben bezeichnen, auch für das neue Jahr. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und an der Stelle ist schön, dass Gott meinen Willen, auch ihren Willen, immer einschaltet. Ich weiß nicht, was Sie über das Wesen der Sucht wissen. Jeder, der irgendwo süchtig ist, ist passiv. Er hat keine Willenskraft mehr, irgendwo zu widerstehen und hängt dann drin in irgendeiner Sucht. Inzwischen gibt es ja immer mehr davon. Während Gott meinen Willen nicht ausschaltet, sondern einschaltet, damit er mit seinem Willen zusammenarbeitet und das Glauben beinhaltet. Er führt uns durch sein Wort, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich weiß nicht, wie viele Worte Gottes Sie auswendig können. Ich nehme an, eine ganze Menge, da gehören ja schon mal die 10 Gebote dazu. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, Vater unser ist auch Wort Gottes. Also Sie können schon eine ganze Menge. Anfang der Bibel wahrscheinlich auch noch, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber es ist einfach schön, passende Worte, die einem ermutigen, auswendig zu lernen und sich einzuprägen, damit sie einem zur richtigen Zeit wieder einfallen. Sie brauchen ungefähr 2 Minuten, um einen Bibelvers mit Bibelstelle auswendig zu lernen. Können Sie mal testen bei irgendeinem Vers. Müssen ihn natürlich wiederholen, sonst haben Sie ihn vergessen. Aber ich möchte einfach ermutigen, sich Gottes Wort einzuprägen. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss, steht im Psalm 33, Vers 4. Deshalb ist es gut, diese Zusagen auch zu kennen, damit ich weiß, woran ich mich orientieren kann. Ja, einfach entdecken, was er da so persönlich zusagt. Und zu dem Gebet, das mit dem Wort Gottes verbunden wird, kann ich auch nur ermutigen. Gebet bedeutet ja nicht nur, dass ich irgendwelche Bitten vortrage, sondern dass ich Gemeinschaft habe und in dieser Zeit auch von Gott geprägt werde. Wir haben in unserer schönen Wohnung, die wir uns erwerben konnten, einen Kamin. Und den benutzen wir eigentlich jeden Abend. Und manchmal brennt dann so das Feuer so bis ganz runter, da sieht man noch ein bisschen Glut. Ja, dann lege ich ein neues Stück Holz drauf, mache die Luftklappe auf und sofort innerhalb von einer Minute ist da wieder eine tolle Flamme drin. Warum? Weil frische Luft dazu kommt. Und das können Sie mit Gebet vergleichen. Manche Dinge, die versacken so, ja, so langsam, so man sieht sie noch, sie klimmen noch so vor sich hin. Aber wenn da wirklich intensives, glaubendes Gebet auftaucht, dann, ja, dann entfaltet sich etwas neu. Gibt's frische Luft. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich war ja viele Jahrzehnte hier in der Gemeindeleitung und da haben wir auch viele gute Ideen entwickelt. Auf Tagungen, in Seminaren, wir haben Gäste eingeladen, Sprecher, Berater und haben diese guten Ideen auch zu Papier gebracht, mit Wandzeitungen und sie abgeheftet und zusammengefasst. Und aus den meisten guten Ideen ist nichts geworden. Ich habe sie abgeheftet. Warum? Sie waren gut erdacht, gut bedacht, gut formuliert, gut strukturiert, aber nicht erbetet. Und deshalb ist nichts draus geworden. Sage ich jetzt in aller auch Selbstkritik, ich war ja da ein Teil davon. Dort, wo Dinge erbetet sind, bewegt sich etwas. Wo sie nur gut formuliert sind, gut strukturiert sind, bewegt sich wenig. Ja, also eine Ermutigung, diesen Glauben im Gebet zu formulieren. Und vielleicht auch für Bereiche zu beten, für die der Einzelne bisher nicht gebetet hat. Zum Beispiel heute kam eine Jugendfreizeit nach Hause unserer Gemeinde mit ungefähr, glaube ich, 40 Jugendlichen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen für Jugendliche betet hier in der Gemeinde. Auch da vielleicht ein kritisches Wort zu uns. Wenn ungefähr 10 Jugendliche zum Glauben kommen, so als Teenager, und sie warten 5 Jahre, dann sind noch 1 oder 2 von diesen 10 dabei. Alle anderen haben ihren Glauben wieder verloren. Sie haben ihn nicht verleugnet, er ist einfach verblasst. Und meine Überlegung wäre, ob wir nicht dafür beten, dass in 5 Jahren statt den 1 bis 2 vielleicht 3 bis 4 noch dabei sind. Es wäre eine Verdoppelung. Die Jugend trifft sich immer freitags Und es wäre schön, heute haben wir auch Freitag, heute trifft sie sich zwar nicht, aber sie kam ja von einem Treffen, wenn der eine oder andere sagt, ich bete damit, das sind junge Leute, die kann Gott führen, die kann er erfüllen, die kann er gebrauchen, die können einmal Mitarbeiter werden. Ja, das ist sicher schön zu wissen. Gebete werden erhört und verändern Beziehungen, verändern Personen und ich denke, können auch uns alle weiterführen. Ja, oder nehmen wir so den Dienst eines Pfarrers. Ich weiß nicht, wofür Sie da beten. So ein Pfarrer zum Beispiel hat Kasualien, er beerdigt Leute, er tauft Kinder, besucht vorher die Eltern, er führt Traugespräche, wobei das allerdings im Moment relativ selten ist, weil die Leute nicht mehr so richtig kirchlich heiraten, aber ein paar schon. Und da kann es viele gute Fragen geben, zum Beispiel bei einer Beerdigung. Ja, wo ist derjenige jetzt? Gibt's den noch? Ist er in der Ewigkeit angekommen? Ist er da geborgen oder gibt es da auch sowas, was vielleicht schlecht ist? Und ich denke, das kann manchem Menschen sehr hilfreich sein, auch mal über solche Dinge zu sprechen und zu merken, da gibt es ja auch Antworten, die wichtig sind für mich. Ja, dafür könnte man auch beten. Oder wussten Sie, dass zurzeit ungefähr 100 Millionen Christen auf der Welt verfolgt werden? In vielen islamischen Ländern, in einigen steinkommunistischen Ländern, zum Beispiel Nordkorea, ist vielleicht das Land mit der schärfsten Christenverfolgung, wo Tausende in Arbeitslagern sind, wo ihnen verboten wird, nach oben zu schauen, weil das ja dann was mit Gott zu tun hätte, wo sie immer gesenkten Blickes laufen müssen, solange sie noch am Leben sind. Und auch für solche Länder zu beten, oder auch in Indien, das sind jetzt keine Moslems, werden Christen auch verfolgt in manchen Gebieten, teilweise auch ihre Häuser abgebrannt oder sie sogar erschlagen. Und einfach für verfolgte Christen zu beten, die wir nicht kennen, aber Gott kennt sie und kann sie weiterführen. Ja, Gebet gehört zu diesem Glauben an Jesus und an Gott. Und für das neue Jahr natürlich das Gebet um seine Führung, dass wir mit Vertrauen in dieses neue Jahr hineingehen. Wer glaubt, flieht nicht, steht mal in Jesaja 28, Vers 16 bei Martin Luther übersetzt. Das heißt, auch dort, wo es schwierig wird, ist es gut, nicht wegzulaufen, sondern dabei zu bleiben und weiterzumachen. Wer glaubt, flieht nicht. Ja, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich finde auch schön, wenn man spürt, ich bin als Christ ja nicht alleine. Ich meine, so ein Gottesdienst ist ja ein schönes Erlebnis, aber doch mehr so wie ein Omnibus. Da sitzen alle Leute gleichgerichtet, fahren in eine Richtung und irgendwann ist die Zeit vorbei und dann steigt man aus und geht wieder zu seinem Ziel hin. Das ist nicht schlecht, aber wichtig ist, dass man Christen kennenlernt. Mit welchem Christ haben Sie persönlich Kontakt? Gibt es da jemanden, mit dem Sie zusammen vielleicht sogar beten können? Für manchen ist der eigene Ehepartner, aber für viele auch nicht. Das heißt, dass sie allein stehen oder eben mit dem Partner nicht beten können. Aber man kann sich ja auch irgendwann mal mit jemand anders treffen. Wie sieht's aus in dem Gespräch über die Bibel? Wir haben über 20 Hausbibelkreise. Und ich habe festgestellt, dass sich die persönliche Einstellung im Glauben ja nur verändert, wenn man darüber redet. Wenn man immer nur selber nachdenkt, gibt man sich immer dieselben Antworten, die man schon vor 5 Jahren hatte. Und da verändert sich nichts. Aber wenn man darüber redet, dann geschieht vieles an Bewegung. Ja, wir dürfen für das neue Jahr planen. Das finde ich sehr gut. Aber da steht in Jakobus 4, Vers 15, so Gott will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Das heißt, wir dürfen betend planen, aber wissen, da ist jemand, der mitplant. Und früher haben Kaufleute unter ihre Verträge C.J. geschrieben, ganz früher. Das hieß Conditio Jacobi, die Bedingung des Jakobus, und das war Jakobus 4, Vers 15, so Gott will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Ja, was uns Freude macht, ist die Gemeinschaft mit Jesus und dass er weiterführt, dass wir mit ihm in das neue Jahr hineingehen dürfen, dass wir erwarten können, dass wir persönlich gesegnet sind, aber auch zum Segen für andere werden. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, wo er steht, was ihn bewegt. Schenke, dass Ermutigung geschieht im Glauben an dich, dass das Gebet auch vielleicht noch einen größeren Horizont bekommt. Und hab Dank, dass du uns Vertrauen ermöglichst und dass wir bei dir geborgen und geführt sind. Amen.